Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an meinen Gast heute im Studio, Jana Pugliarin vom European Council on Foreign Relations. Schön, dass Sie gekommen sind hierher ins Studio.
Sehr.
Trotz Corona-Zeiten. Eingeladen haben wir Sie an einem besonderen Tag, dem 9. Mai. Das ist der Europatag und der erinnert nicht an das Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern erinnert an die Schuman-Erklärung. Daran hat der französische Außenminister 5 Jahre nach Kriegsende die Grundideen für europäische Zusammenarbeit formuliert, aus denen dann in den folgenden 70 Jahren die EU entstanden ist, wie wir sie heute kennen. Frau Pugliarin, wenn Sie da so drauf schauen, ist in diesem Jahr zum Feiern zumute an diesem Tag?
Das ist mir tatsächlich. Mir ist sehr zum Feiern zumute, trotz der sehr schlechten Verfassung, in der die Europäische Union gerade ist in dieser Corona-Krise. Für mich ist der Europatag nicht der Tag der Befreiung, sondern das Pendant dazu, der Tag der Befriedung. Ein unglaublich schöner Tag, der Beginn von etwas ganz Großem in Europa. Zum ersten Mal eben ein Zustand, der jetzt schon sehr lange anhält, dass wir mit unseren Nachbarn in Frieden und Wohlstand miteinander leben. Und das sollten wir bewahren.
Und ob wir das bewahren können angesichts der vielen Herausforderungen, ich sage nur Corona, Brexit, Grenzschließungen, das wollen wir gleich diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur. Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Das hat der französische Außenminister Robert Schuman 1950 in seiner berühmten Erklärung zum Ausdruck gebracht, eine Solidarität der Tat, die zur Zusammenarbeit der europäischen Staaten führt. Lange hat das gut funktioniert, wenn wir auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit schauen. Die wurde immer enger, auch die Gesellschaften sind zusammengewachsen. Aber jetzt gerade in der Corona-Krise, da hat man ja den Eindruck, von Solidarität der Tat ist da nicht mehr so viel zu spüren. Jana Pugliarin vom European Council on Foreign Relations, was ist noch da von dieser europäischen Solidarität?
Also es ist ja heutzutage sehr populär, die Europäische Union immer schlecht zu reden und darauf zu gucken, was nicht funktioniert hat. Und in der Corona-Krise hat anfangs sehr viel nicht funktioniert. Die Deutschen und die Franzosen haben eben den Exportvorbehalt bei Masken gehabt. Da hat erst die Kommission gesagt, es dürft ihr nicht, ihr müsst es wieder abschaffen. Und es gab sehr viele nationale Egoismen, sehr viele einseitige Grenzschließungen. Aber gleichzeitig gab es auch wenig später schon eine Gegenbewegung. Es gab in Deutschland Patienten aus ausländischen Krankenhäusern, die eingeflogen sind, die hier behandelt worden sind. Es gab einen Austausch von ärztlichem Personal, Ärzte, Krankenschwestern, die nach Italien geschickt wurden, in besonders betroffene Gegenden. Es gibt jetzt, finde ich, auf der europäischen Ebene wurde doch sehr schnell reagiert, wenn man es im Vergleich zu vorherigen Krisen sieht, wie viel Geld bereitgestellt wurde schon, wie schnell auch, und es war sehr schwierig, aber es ist doch relativ schnell, dass Einigung über einige Dinge erzielt worden ist, was jetzt die Europäische Zentralbank machen soll über dieses Rettungspaket, was die Eurogruppe geschnürt hat. Und insgesamt würde ich die Europäische Union ungern schon verloren geben.
Aber trotzdem kann man doch den Eindruck nicht ganz von der Hand weisen, den wahrscheinlich da doch viele Menschen haben, dass in dieser Krisensituation man eben nicht auf die anderen europäischen Staaten schaut, sondern jeder erstmal auf sich selber, teilweise auch die Bundesländer erstmal auf sich selber. Also von wirklicher Solidarität, abgesehen von solchen symbolischen Akten, wie zum Beispiel, wir fliegen jetzt mal ein paar Patienten aus und behandeln sie dann nicht in Frankreich, sondern in Deutschland, ist doch nicht wirklich viel passiert, oder?
Also ich finde, wenn man sich die Summen anguckt, die auf europäischer Ebene bereitgestellt wurden, dann ist das schon nicht wenig, was geschafft wurde. Und man muss eben gucken, was wir noch alles schaffen müssen. Deswegen würde ich den Druck jetzt auch nicht von der Europäischen Union nehmen oder von den Mitgliedstaaten nehmen und würde sagen, na klar, müssen wir jetzt zusammenhalten und auch Solidarität zeigen. Das ist insbesondere für Länder wie Italien sehr wichtig, wo eben die Skepsis gegenüber der Europäischen Union in den letzten Jahren schon massiv in die Höhe gegangen ist. Durch die Migrationskrise, durch die Euro-Krise und jetzt eben durch die Corona-Krise, wo viele Bürger sich alleingelassen fühlen. Aber dass es erstmal nationale Reflexe gab, ist doch gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich anguckt, wer denn die Kompetenzen hat, zum Beispiel über Schulschließungen oder das Schließen von Kindergärten, das Schließen von Grenzen. Auch die Gesundheitskompetenzen, die lagen eben nicht auf europäischer Ebene, sondern bei den Mitgliedstaaten. Ich finde, es kommt jetzt darauf an, dass wir das korrigieren und dass wir jetzt versuchen, diese Grenzschließungen zum Beispiel gemeinschaftlich auch wieder aufzuheben.
Das ist ja eine Debatte, die gerade in Deutschland auch sehr groß stattfindet. Vor allen Dingen Menschen, die eben in der Nähe der Grenzen leben, beklagen sich darüber, dass die Grenzen, fast alle Grenzen, nicht geschlossen sind, aber dass es dort Grenzkontrollen gibt und man ohne guten Grund nicht rüberkommt. Wir haben zum Beispiel gestern im Programm hier nach Görlitz geschaut, Europastadt Görlitz und seine polnische Nachbarstadt. Da sind die Brücken innerhalb der Stadt geschlossen. Wie groß ist denn der Schaden, den solche Abschottungsmaßnahmen vielleicht haben, gemessen an dem medizinischen Nutzen, den sie vielleicht bringen könnten? Oder gibt es überhaupt einen medizinischen Nutzen, fragt man sich ja auch.
Also ich finde es erstmal sehr schön, wenn die Leute in den Grenzregionen wieder das Bedürfnis haben, zusammenzukommen, wenn Familien sich wieder sehen wollen, wenn unverheiratete Paare sich wieder sehen wollen. Das heißt ja, die Menschen wollen eigentlich zusammenkommen, weil eben ja die europäische Identität oder der europäische Zusammenhalt maßgeblich auch durch Begegnungen, Austausch, Gespräche, gemeinsame Erlebnisse geprägt wird, die wir eben über Grenzen hinweg machen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir das wiederherstellen und dass eben diese nationalen Egoismen ein Ende haben. Es ist zum Beispiel völlig unverständlich, wenn eine französische Krankenschwester in Deutschland zwar arbeitet, aber nicht im Supermarkt dort einkaufen kann in einer Grenzregion. Also wir müssen da jetzt dringend ran. Das wurde ja Herrn Seehofer ja auch schon sehr deutlich nahegelegt. Und es geht natürlich nicht darum, dass wir jetzt willkürlich alle Grenzen wieder aufmachen, aber wir müssen sehr genau gucken, was wir wieder zurücknehmen können und wo wir eben diese Begegnungen auch wieder möglich machen können.
Von Seiten derjenigen, die über diese Grenzkontrollen entscheiden und sie eben noch ein bisschen beibehalten wollen, wird ja auch ein Argument vorgebracht, dass die Grenzen ja nicht wirklich geschlossen sind, sondern dass der Warenverkehr weiter rollt. Die Züge aus den Adria-Häfen rollen weiter durch Österreich nach Deutschland und die Pendler mit Ausnahmegenehmigungen kommen sie eben auch noch über die Grenze. Zeigt sich in dieser Krisensituation da nicht auch wieder so ein bisschen, was die EU eigentlich ist, nämlich ein Wirtschaftsraum? Also es geht um die Wirtschaft, es geht um die um das Zusammenarbeiten, aber alles andere, also Völkerverständigung, europäische Zivilgesellschaft, das ist dann im Zweifel verzichtbar. Dafür macht man die Grenze nicht auf.
Ich würde das nicht so scharf sehen, weil natürlich ist die Europäische Union auch ein wirtschaftliches Projekt. So ist sie ja entstanden und das ist ja auch der Nutzen, den wir alle davon haben, insbesondere wir Deutschen an allererster Stelle. Trotzdem ist gerade der freie Personenverkehr, die Personenfreizügigkeit und auch die Integrität des Schengen-Raums ungemein wichtig, weil natürlich ist es Berufspendlern möglich, die Grenze zu passieren, aber doch mit ungeheuren Auflagen. Also die Staus an den Grenzübergängen sind sehr lang und auch die, wenn zum Beispiel ein polnischer Arzt in Deutschland arbeitet, wenn der wieder zurück nach Polen reist, muss der 2 Wochen in Quarantäne. Andersrum ist es genauso. Es gibt schon relativ viele Auflagen auch für diese Berufspendler. Das ist jetzt besser geworden in den letzten Wochen. Aber ich finde eben zum Beispiel, wenn man eine Stadt hat, die in 2 Länder geteilt ist und man hat niedrige Fallzahlen auf beiden Seiten, macht es doch medizinisch überhaupt keinen Sinn, diese Grenze aufrechtzuerhalten. Man könnte doch da auch Gesamtlösungen finden, gemeinschaftlich und abgesprochen.
Der Druck, die Grenzen wieder zu öffnen, wird größer. Trotzdem, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat gesagt, erstmal bis zum kommenden Freitag, den 15. Mai, bleiben die Grenzen dicht. Frau Poljarin, glauben Sie, dass es so lange noch dauert oder vielleicht noch länger dauert, bis die Grenzen wieder völlig offen sind?
Also ich glaube, es wird noch dauern, bis die Grenzen wieder völlig offen sind, weil dann reden wir ja auch wirklich wieder über die, ja, über Urlaubsreisen und all sowas. Momentan, was mich besorgt, ist eben, dass es keine Einheit in der Europäischen Union da gibt. Also die Deutschen sagen, es ist der 15. Mai, die Franzosen sagen gerade, es ist der 15. Juni. Und es gab ja eigentlich ein Konzept von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, wie man gemeinschaftlich jetzt den dann quasi Ausstieg aus diesen Lockerungsauflagen wieder schaffen könnte und dass sich da die Länder so wenig dran halten und so wenig absprechen und dass das so untergeht in der Debatte, das finde ich bedenklich.
Tja, die Corona-Beschränkungen werden gelockert in allen Bundesländern, wenn auch mit etwas unterschiedlicher Geschwindigkeit. Geschäfte sind wieder geöffnet, Schulen und Kitas schrittweise auch wieder. Und in Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit heute als erstes Bundesland die Restaurants wieder aufmachen. Und ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses Wochenende, das ist für viele Menschen auch so ein Moment des Aufatmens. Die Politikwissenschaftlerin Jana Poljarin ist bei mir. Geht Ihnen das auch so?
Also ich finde es erstmal gut, dass Lockerungen erfolgen, wenn sie möglich sind. Also, dass alles, was wir sozusagen nicht mehr verbieten müssen, auch wieder erlaubt ist, finde ich grundsätzlich erstmal sehr gut, weil wir eben in einem Rechtsstaat leben, in einer Demokratie, weil das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, für uns eben ein Ausnahmezustand ist. Und dass man diesen Ausnahmezustand wieder zurücknimmt, wo es möglich ist, finde ich gut. Ich finde auch gut, dass das regional unterschiedlich erfolgt, weil es eben Landkreise gibt, die extrem betroffen sind und andere Landkreise gibt, die gar nicht betroffen sind oder die nur ganz wenig betroffen sind. Und ich finde schon, dass man das flexibel handelt, hat auch seine Rechtfertigung. Gleichwohl sollte man dafür Sorge tragen, dass wenn eben erneut die Fallzahlen nach oben gehen, dass man auch wirklich diese Maßnahmen dann wieder einführt, wenn sich zeigt, dass die Lockerungen zu früh erfolgt sind. Und ich hoffe halt einfach, dass die Leute jetzt also diese neue Freiheit auch verantwortungsvoll benutzen. Ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass wir als aufgeklärte Bürger dazu vollständig in der Lage sind, Wir wissen ja, wir müssen Abstand halten, wir wissen die Hygieneregeln mittlerweile und dass jetzt nicht der Übermut uns erpackt, sondern dass wir damit verantwortungsbewusst umgehen können. Aber ich meine, das wird ja jetzt der Verlauf der Geschichte uns zeigen.
Also das ist natürlich sehr, sehr individuell, auch wie man damit umgeht mit dieser neuen Verantwortung. Ich persönlich beobachte andere, aber auch mich dabei, dass man doch vielleicht etwas übermütig wird. Also ganz konkret, heute in der Früh auf dem Weg in den Bäcker habe ich dann im Bäcker festgestellt, ich habe ja überhaupt keine Maske an. Sollte ich nicht tun. Alle um mich herum hatten Masken an, sehr vorbildlich. Ich habe mich natürlich unfassbar schlecht gefühlt, aber gemacht habe ich es trotzdem im Prinzip. Also werden wir nicht auch so ein bisschen jetzt, es wird ja die Botschaft vermittelt, okay, die große Welle ist vorbei und bis die zweite Welle kommt, das wissen wir ja noch gar nicht und außerdem im Moment ist sie ja noch nicht da. Das heißt, wir können jetzt erstmal entspannen. Ist das nicht eine fatale Botschaft, die da vielleicht auch von den politischen Entscheidungen ausgeht?
Also ich finde, die politischen Entscheidungen müssen schon tatsächlich in Tatsachen begründet sein, also in Fallzahlen. Und man muss eben nur da lockern, wo es auch Lockerungen auch möglich sind und auch verantwortbar sind. Was ich halt schwierig fand in den letzten Tagen, war so dieser Überbietungswettbewerb von Ministerpräsidenten, welches Bundesland jetzt als erstes und am weitesten wieder alles aufmacht, weil ich manchmal den Verdacht hatte, das war jetzt nicht unbedingt begründet in quasi verantwortlicher Analyse der Situation, sondern eher darin begründet, wer jetzt der nächste Bundeskanzler wird zum Beispiel.
Also da spielen Sie wahrscheinlich auf Söder, Laschet an, das hatten wir ja gesehen, dass die sich ein bisschen profilieren wollen auch. Man sieht es aber vielleicht auch jetzt im Kleinen, also wir haben ja die Nachrichten gehört aus Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, wo es im Moment zu viele Neuinfektionen gibt. Eigentlich müssten dort wieder strengere Maßnahmen und Regelungen greifen. Das gleiche gilt auch für den Landkreis Greiz in Thüringen und dort sagt die Landrätin aber im Moment noch, wir warten erstmal ab. Also das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn dann diese Entscheidungsverantwortung, ob zum Beispiel Schulen nicht doch schon wieder geöffnet werden können, dann auf die unterste Ebene delegiert wird. Und dort sagt man dann ja, aber wenn im Nachbarlandkreis die Leute wieder in die Schule gehen können und einkaufen können, warum sollten wir das dann nicht können?
Ja, es ist wahrscheinlich jetzt auch ein Experiment für unseren Föderalismus und die Art und Weise, wie wir die Bundesrepublik Deutschland organisiert haben. Ich finde, es spricht sehr viel dafür, es dem föderalen System zurückzugeben. Aber ich meine, wir wissen ja alle, dass ein zweiter Lockdown kommen wird, wenn dieses System nicht greift und nicht funktioniert. Insofern würde ich das eher auch als Appell sehen an uns alle, uns vernünftig zu verhalten. Das schließt natürlich Landräte und Ministerpräsidenten ausdrücklich mit ein, dass wir eben das jetzt als Chance begreifen, dass wir gemeinschaftlich eben ein bisschen freier miteinander leben können, was ja wir doch eigentlich alle wollen.
Es war eine Woche im Zeichen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Am 8. Mai 1945, also fast auf den Tag genau vor 75 Jahren, hat das Deutsche Reich bedingungslos kapituliert. Allerdings erst, als der totale Krieg auch mit einer totalen Niederlage geendet hatte. 55 bis 60 Millionen Menschen wurden durch den Krieg und die deutsche Vernichtungsideologie getötet. Was bedeutet dieses Kriegsende für uns persönlich heute? Das ist eine Frage, die ich mir selbst stelle als jemand aus der Enkelgeneration und die ich jetzt auch stelle an meinen Gast, die Politikwissenschaftlerin Jana Pouliarin. Was bedeutet denn für Sie das Kriegsende? Sie sind ja auch Enkelin.
Ja, und gerade weil ich Enkelin bin, habe ich eine ganz emotionale Beziehung zu diesem Tag und zu diesem 75-Jahre-Jubiläum. Mein Großvater mütterlicherseits war deutscher einfacher Wehrmachtssoldat, der in die Kriegsgefangenschaft geriet 45 und dort von meiner polnischen Großmutter gerettet wurde, indem sie ihm immer Essen zugesteckt hat. Sie waren da in so einem ländlichen Betrieb. Sie hat da gearbeitet, er war eben da Zwangsarbeiter und sie hat ihm das Leben gerettet, obwohl sie ihren ersten Mann im Krieg gegen die Deutschen quasi von deutscher Hand verloren hatte. Und das war für mich immer ein Anlass, darüber nachzudenken, auch warum Europa so wichtig ist, warum Aussöhnung so wichtig ist und warum es so wichtig ist, dass wir eben nie mehr in eine solche Situation kommen. Und deswegen war der gestrige Tag für mich ein emotionaler Tag und ist auch der heutige Tag, der Europatag, für mich ein emotionaler Tag, weil das für mich sehr eng miteinander verbunden ist. Also wenn ich mir angucke, die Geschichte von zum Beispiel Deutschland und Polen, symbolisiert durch meine Großeltern und wie Menschen eben Grenzen überwinden können, Vorurteile überwinden können und zusammenkommen können, obwohl die Nationen eigentlich zutiefst verfeindet und verwundet sind. Das fand ich immer extrem beeindruckend.
Wenn man an die europäische Aussöhnung denkt, dann denkt man ja vor allen Dingen an die Westaussöhnung, also zwischen Frankreich und Deutschland, die Erbfeinde, die sich eben in einem Prozess der Aufarbeitung und auch in der Europäischen Union eben verzeihen und zusammenarbeiten wollen. Zwischen Deutschland und Polen ist dieser Prozess nicht so sichtbar. Möglicherweise hat er auch nicht in dem gleichen Maße stattgefunden oder sehr sicher hat er nicht in dem gleichen Maße stattgefunden. Wie ist da so Ihr Eindruck, auch aus Ihrer persönlichen Beobachtung als Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations?
Also ich glaube, dass wichtig ist, dass eben dieser Tag der Befreiung, den wir gestern gefeiert haben, ein Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa war, aber dass wenig später eben eine neue Besatzungsherrschaft in Teilen Europas angefangen hat, nämlich die Teilung von Europa in Ost und West und eben im östlichen Teil Europas, das auch unter sehr schwierigen Bedingungen und Unfreiheit zur Folge hatte. Und für mich, auch wieder zurückkommt auf meine Großeltern, ist das ist tatsächlich auch der Fall der Mauern ein sehr einprägsames Erlebnis. Also ich weiß noch in meiner Kindheit, bevor die Mauer gefallen ist, dass wir immer Care-Pakete geschickt haben nach Polen und auch tatsächlich in die damalige DDR noch. Und dass so diese Trennung Deutschlands, diese Trennung Europas ist meine früheste Kindheitserinnerung. Und deswegen dieser Fall der Mauer, diese Aussöhnung, der Beitritt von Polen zum Beispiel zum Schengen-Raum, ist für mich sehr emotional und ich finde, dass dieser Aussöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen eigentlich sehr gut funktioniert hat in den letzten Jahren und jetzt durch die Peace-Regierung seit 2015, durch den Regierungskurs in Polen in den letzten Jahren extrem auf die Probe gestellt wird. Aber ich finde, gerade auf der Ebene der Bürger zeigen alle Studien deutsch-polnische Zusammenarbeit, wie eng eigentlich die Gesellschaften miteinander verflochten sind mittlerweile.
Und trotzdem gibt es ja in vielen europäischen Ländern erstarkende rechte, nationalistische Bewegungen, die auch diese Erinnerung an das gemeinsame Leid, das eben durch den deutschen Angriffskrieg ausgelöst wurde, so ein bisschen überdeckt oder umdeutet. Also dass man auch in der Erinnerung möglicherweise nicht mehr das Leid in den Vordergrund stellt, sondern den nationalen Widerstandsgeist. So wird das ja zum Beispiel auch in Russland gemacht, wo eben heute der 9. Mai der Tag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg ist. Was denken Sie darüber? Ist das eine Gefahr, die da auch immer mitschwingt in diesem Gedenken an den Krieg, dass er auch nationalistisch umgedeutet wird?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja die Aussage, quasi wer die Geschichte kontrolliert, dem gehört die Zukunft. Und was wir in den letzten Jahren in Europa zunehmend gesehen haben, gerade in Russland, aber auch in anderen Ländern, ist, dass man die Geschichte eben umdeutet, dass auch Klassen, also Unterrichtsbücher neu geschrieben werden mit einer neuen Art der Geschichte, also ein Heldenepos, was dann erzählt wird. Und das ist durchaus eine Gefahr. Eine weitere Gefahr, die ich sehe, ist einfach durch das Aussterben von Zeitzeugen. Also ich kann mich eben noch sehr lebhaft an meine Großeltern erinnern und ich habe die deutsche Teilung als Kind eben noch mitbekommen. Aber ich versuche meinen Kindern das mitzugeben jetzt gerade und denen zu erklären, wo sie herkommen und was ihre Familiengeschichte ist.
Sie haben zwei Kinder?
Genau, ich habe zwei Söhne, die sind 7 und 10 und wir haben zum Beispiel gestern ein ARD-Kinderprojekt angeguckt, wie Kinder den Krieg erleben und das ist 7 Folgen aus der Perspektive von 7 Kindern in ganz Europa. Kann man auch in der Videothek nachlesen, also wäre jetzt auch eine Empfehlung für mich und wir haben 2 Folgen davon geguckt und das danach mit meinen Kindern besprochen. Außerdem erzähle ich meinen Kindern auch regelmäßig von ihren Urgroßeltern, die ja alle den Krieg miterlebt haben.
Erinnerungen, die Jana Pujarin teilt mit ihren Kindern und auch mit uns hier im Deutschlandfunk Kultur. So etwas hat es noch nie gegeben. Am Dienstag, da hat das Bundesverfassungsgericht Rechtsgeschichte geschrieben, auch wenn es mit dem Urteil wahrscheinlich mehr neue Probleme geschaffen hat als gelöst. Das höchste deutsche Gericht hat nämlich entschieden, dass die Europäische Zentralbank zumindest teilweise gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen hat, nämlich dadurch, dass die EZB Staatsanleihen aufkauft, um die Wirtschaftskraft von Eurostaaten zu stabilisieren. Wie das Gericht sein Urteil begründet hat, kurz erklärt von Bernd Wolf.
Ultra vires, jenseits der Gewalten, heißt der rechtliche Begriff, mit dem die EZB sich außerhalb der europäischen Verträge begeben habe. Ändere sich daran nichts in den nächsten 3 Monaten, dürfe die Deutsche Bundesbank nicht mehr an Anleiheaufkäufen in Billionenhöhe durch die Europäische Zentralbank mitwirken. Auch der EuGH habe sich aus deutscher Sicht falsch verhalten. Er sei seiner Kontrollaufgabe nicht nachgekommen und habe nicht erkannt, dass die Anleihekäufe im Verhältnis zu ihren Nebenwirkungen unverhältnismäßig seien.
Jana Pugliarin, Sie sind Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations. Das ist ein Urteil, das uns in der EU noch lange beschäftigen wird, sagen Sie. Wieso?
Ja, das Urteil ist ein totaler Paukenschlag. Und auch wenn Leute davor gewarnt haben, dass es so kommen könnte, ist es, glaube ich, eine ziemliche Überraschung gewesen. Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Bundesverfassungsgericht quasi ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht anerkannt und hat eben gesagt, der Europäische Gerichtshof hat sozusagen außerhalb seiner Gewalt entschieden. Und das ist etwas, das kennen wir so nicht. Das kennen wir so von eigentlich von einer Argumentation, die wir gerade in Polen beobachten können oder in Ungarn zum Beispiel auch während der Flüchtlingskrise, dass man eben sagt, auch wenn der EuGH entschieden hat, das ist eigentlich, man hätte Flüchtlinge aufnehmen müssen. Also sich aufzulehnen aus nationaler Perspektive gegen die Europäische Union als einheitliche Rechtsordnung. Das ist eigentlich das, was da erfolgt ist. Das heißt, wir haben national das Recht vor europäisches Recht gesetzt und es galt immer die Maxime, dass das Europarecht eben Vorrang hat vor dem nationalen Recht. Das hat weitreichende Konsequenzen.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Auflehnung. Das ist ja schon ein sehr harter Begriff, wenn man davon ausgeht, das Bundesverfassungsgericht, oberstes deutsches Gericht, ist erstmal auch dazu da, eben zu überprüfen, ob die deutsche Verfassung, das Grundgesetz eingehalten wird oder nicht. Also und wenn es dann eben befindet, der Schutz der Grundrechte ist da eben nicht gegeben, weil die EZB in die deutschen Grundrechte eingreift, obwohl sie es eigentlich nicht dürfte, dann tut das Verfassungsgericht doch genau das, was es sollte.
Das Verfassungsgericht hat schon gemacht, was es sollte. Es hat aber, ja, es gab immer eine Übereinkunft sozusagen gesamteuropäisch, dass europäisches Recht eben vor nationalem Recht kommt. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht bislang auch immer dran gehalten. Es gab auch die Solange-Entscheidung, es gab diverse Entscheidungen in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes. Und ja, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat hier die Notwendigkeit gesehen, eine Notbremse zu ziehen. In dem Urteil ist auch ausdrücklich bemüht, das zu erklären. Und es öffnet zwar es ist sehr differenziert, aber zum Beispiel aus Polen oder aus Ungarn wird jetzt eben das begrüßt und gefeiert und gesagt, naja, also das haben wir ja immer gesagt, im Prinzip jeder, also nationales Recht ist hier vorrangig zu betrachten. Und insofern ist das extrem sensibel. Was das Urteil auch gemacht hat, ist, dass es ja im Prinzip gesagt hat, diese whatever it takes Politik von Draghi, die wir jetzt jahrelang gesehen haben, dieser Ansatz.
Der Ansatz, dass man sagt, wir retten zum Beispiel Banken und Volkswirtschaften, die zum Euro gehören, also egal zu welchen Kosten.
Genau, also dass wir Staatsanleihen aufkaufen oder dass die EZB das macht, nicht wir, aber die EZB. Und das Bundesverfassungsgericht hat da auch schon auf einen wunden Punkt hingewiesen, nämlich darauf, dass im Prinzip der Bundestag sich auch oder die Parteien in Deutschland und auch vielleicht in der gesamten Europäischen Union, aber gerade in Deutschland sich nie sich der Verantwortung immer ein bisschen entzogen haben. Die haben immer die EZB machen lassen und das unterstützt, weil sie sozusagen da eine Diskussion über die Fiskalpolitik, die Vergemeinschaftung von Schulden und so, die konnten das so umgehen. Und das Verfassungsgericht hat jetzt quasi dieses Thema ganz aktuell aufgebracht und gesagt, die Politiker müssen sich damit beschäftigen. Es hat aber eben, es hat einen immensen Schaden angerichtet oder es wird einen immensen Schaden anrichten, weil es eben darum geht, ob die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft so noch Bestand haben wird. Und es stellt gleichzeitig auch das in Frage, also es hat ja explizit entschieden, das Gericht, dass die jetzigen Maßnahmen der EZB in der Corona-Krise nicht eingeschlossen sind in diesem Urteil. Es gibt ja ein sehr weitreichendes Programm der EZB, 750 Milliarden Euro Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, die die EZB aufkaufen kann. Und zwar ohne die üblichen Schranken, die vorher dabei waren. Und es ist jetzt relativ wahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht auch dieses Programm für verfassungswidrig erklären würde. Das heißt, es ist jetzt auch völlig in Frage gestellt, welche Zukunft die Eurozone haben wird oder in welche Richtung das alles gehen wird.
Das ist auch eine Sorge, die ja der ehemalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schon geäußert hat. Was passiert eigentlich mit dem Euro? Wir halten also fest, wir haben ja so einen Kompetenzstreit zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof, der möglicherweise die Rechtsstaatlichkeit in Europa belasten könnte. Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir da raus? Also die Bundesregierung ist ja jetzt auch in einer Zwickmühle, weil sie eigentlich durch das Bundesverfassungsgericht gebunden ist, etwas zu tun. Das Bundesverfassungsgericht verlangt da eine Erklärung von Seiten der EZB, die jetzt die deutsche Bundesregierung einfordern muss. Problem ist nur, die EZB sollte ja eigentlich auch losgelöst sein von staatlicher Einmischung durch nationale Regierungen. Also ein politisches Dilemma, was uns da jetzt bevorsteht?
Ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Situation. Eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht die Hürde gar nicht so hochgelegt. Also hat eigentlich im Prinzip die EZB aufgefordert, nochmal klarzustellen, dass diese Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen gewahrt ist. Und hat dafür eine 3-Monats-Frist eingeräumt. Jetzt hat nun aber quasi der EuGH und die EZB haben verlauten lassen, dass sie das, dass sie eher das Gefühl haben, dass das Bundesverfassungsgericht außerhalb seiner Zuständigkeit hier agieren würde. Und es ist momentan noch die Frage, wie sich das in den nächsten 3 Monaten weiterentwickelt und wer sich sozusagen bewegt in dieser Frage.
Wenn wir über die Corona-Krise sprechen, dann sprechen wir ja vor allen Dingen über die gesundheitlichen Folgen. Man könnte aber auch sagen, die viel größere Gefahr als das Virus selbst, das sind die wirtschaftlichen Folgen, weil die werden uns alle treffen, egal ob wir uns anstecken oder nicht. Und um die Wirtschaft über diese Krise hinweg zu retten, da hat die Politik umfassende Hilfsgelder zugesagt bisher, eben aber auch nicht nur für Großkonzerne, sondern auch für selbstständige Kleinunternehmer, die Finanzhilfen für Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel. Und wie wichtig die ihr sind, das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute nochmal in ihrem Podcast klargestellt.
Die jetzige Zeit bedeutet Unsicherheit. Und deshalb ist die Bundesregierung zusammen mit den Ländern ganz zuvörderst bei uns auch die Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, daran interessiert, dass unser kulturelles Leben auch in Zukunft eine Chance hat und dass Künstlerinnen und Künstlern Brücken gebaut werden.
Die Frage ist natürlich nur, wie gut kommen diese Hilfen vor allen Dingen für selbstständige Kleinunternehmer wirklich bei Ihnen an? Politikwissenschaftlerin Jana Pugliarin ist bei mir vom European Council on Foreign Relations. Wie ist denn Ihr Eindruck hier bisher, wenn Sie so auf die Wirtschaftshilfen schauen? Kommen die Hilfsgelder wirklich sinnvoll bei denen an, die sie brauchen, oder setzen sich in der Verteilung der Gelder doch wieder die durch, die die beste Lobby haben?
Also hier ist mir aufgefallen, dass es einen extremen Unterschied gibt, in welchem Bundesland man ist und nach welchem System man sozusagen als Kleinunternehmer auch diese Hilfen beantragen kann. Hier in Berlin weiß ich das, weil Freunde von mir persönlich betroffen waren. Die haben mir alle erzählt, also bestimmt 5 bis 6 Fälle, dass sie ihre Hilfen extrem schnell bekommen haben und auch extrem unbürokratisch und unkompliziert. Also ich glaube, dass gerade die Kleinstunternehmer bislang hier in Berlin sehr gut bedacht worden sind. Grundsätzlich finde ich halt, und das ist aber mehr allgemein gesprochen, wie diese Wirtschaftshilfen jetzt verteilt werden, dass mir momentan noch ein bisschen zu wenig der Aspekt im Vordergrund steht, wie können wir denn eine nachhaltige Wirtschaft sichern? Wie können wir denn jetzt sicherstellen, dass wir in etwas investieren, in Unternehmen, in Technologien, die die Zukunft sind und nicht die Vergangenheit sind? Mir ist klar, dass wir die Arbeitsplätze retten müssen, dass es darum geht jetzt, dass man unmittelbar die deutsche Industrie und Wirtschaft wieder ans Laufen bringt. Aber ich finde, gerade wenn wir jetzt über große Subventionen sprechen, sollten auch Prioritäten wichtig sein. Und die Prioritäten, gerade auch bei der Förderung, welche Industrien und Technologien fördere ich, sollten das zukunftsgerichtete Dinge sein. Zum Beispiel finde ich, diese Krise wirft auf, wie eklatant Deutschland in der Digitalisierung hinterherhinkt. Also sei es bei den Berliner Schulen angefangen, sei es bei den Behörden. Da, finde ich, muss unheimlich viel investiert werden, wenn wir fit für die Zukunft sein wollen. Aber auch die Frage der Nachhaltigkeit, die sollen wir jetzt nicht völlig über Bord werfen. Also die Frage von ökologischen Standards.
Das ist ja auch etwas, was sich die EU-Kommission in dieser Legislatur quasi auf die Fahnen geschrieben hat. Den European Green New Deal sollte es ja eigentlich geben, schon vor Corona. Jetzt kam Corona so ein bisschen dazwischen. Man könnte natürlich auch sagen, möglicherweise ist das jetzt diese Krise auch ein Moment der Möglichkeit, wo man eben umsteuern kann, weil die klassische Wirtschaft sowieso, in die Krise eben auch mit reingezogen wird und man jetzt durch geschickte Steuerung etwas aufbauen könnte, was uns dann in den kommenden Jahrzehnten hilft, zum Beispiel auch die Klimaschutzziele einzuhalten, die es ja auch noch gibt neben der Corona-Krise. Glauben Sie daran, dass das gelingen wird?
Ich hoffe daran, dass das gelingen wird und dass dieses Denken sich durchsetzt oder zumindest, dass es auch Berücksichtigung findet. Weil natürlich ist es so, dass in der Politik, es geht immer um Interessen, es geht immer auch um kurzfristige Wirkung. Also etwas, was ich heute investiere, was sich dann in 10 Jahren zeigt oder wo sich der Erfolg in 10 Jahren zeigt, ist für Politiker immer sehr schwierig zu verkaufen, weil sie etwas verkaufen, wo quasi das Ergebnis noch unklar ist. Und es ist immer viel leichter, etwas zu verkaufen, was man sofort sehen kann und was sofort Erfolge für alle bringt. Insofern hoffe ich, dass die Politik zumindest die Balance finden wird und die langfristigen Ziele nicht aus dem Blick verliert, weil wir uns dann ein totales Eigentor schießen. Wenn wir jetzt krampfhaft am Leben erhalten, was nicht mehr zukunftsmäßig ist und völlig aus dem Blick verhalten, was wir eigentlich tun müssten, dann hat dieses Land, glaube ich, langfristig wirtschaftlich auch keine glorreiche Zukunft.
Ob das gelingen wird, das werden wir sehen. Ein vielleicht positiver Zwischenbefund ist ja, dass es die Kaufprämien für Autos, die deutsche Automobilindustrie gefordert hat, zumindest bislang noch nicht geben wird. Da ist die Autoindustrie bei Bundeskanzlerin Merkel bisher abgeblitzt. Frau Poljarin, eine Frage noch. Sie arbeiten auch im Homeoffice die meiste Zeit. Haben Sie sich schon an die ganzen Videoschaltkonferenzen gewöhnt oder freuen Sie sich, wenn Sie Ihre Kollegen mal wieder in echt sehen?
Also ich freue mich total, wenn ich meine Kollegen wieder in echt sehe, aber ich musste mich gar nicht so sehr gewöhnen. Wir sind ein paneuropäischer Think Tank mit 7 Büros. Wir haben schon sehr viele Videokonferenzen vorher gemacht. Trotzdem freue ich mich auf meine Kollegen im Büro irgendwann mal wieder.
An dieser Stelle vielen Dank an Jana Poljarin, Politikwissenschaftlerin am European Council on Foreign Relations.
Danke, vielen Dank.
Dass Sie da waren.
Danke, es war schön.